Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Vor dem Podcast ein Insider-Tipp. Im neuen Wahrzeichen der Hamburger Innenstadt, dem Alten Wall Hamburg, kann man immer was Neues entdecken. Freuen Sie sich auf viele neue spannende Geschäfte, Gastro-Highlights und Kunstevents, die in den kommenden Wochen den Alten Wall, den Flanierboulevard im Herzen der City noch mehr aufregendes Lifestyle-Feeling verleihen. Alles nach dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungspodcastes. Bei mir ist der Vertreter eines der innovativsten Büros, sage ich jetzt mal ganz große Glocke, Europas. Und zwar das Büro Baumschlager und Eberle, bekannt durch viele innovative Bauten. Da kommen wir nachher noch drauf. Bei mir sitzt der Vertreter des Hamburger Büros, eines von insgesamt, glaube ich, 14 Büros. 15 inzwischen. Hier aus Hamburg ist Dirk Heubel bei mir. Schöne Heubel, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe gerade schon ein bisschen irgendwie die Glocke, wie ich sagte, geläutet. Baumschlager und Eberle hat ja sehr, sehr viele Büros, viele kleine Büros, Deutschland, Europa, weltweit. Warum diese Struktur in so vielen kleinen Büros zu arbeiten?
Unser Gründer oder einer der Gründer, der Professor Dietmar Eberle, ist der Meinung, dass wir an lokalen Märkten besonders gut agieren können, wenn wir präsent sind vor Ort. Aber er ist auch der Meinung, so ist die Struktur dann gewachsen, dass wir mit 20 bis 30 Personen in einem solchen Büro mit zwei Geschäftsleiterinnen oder Geschäftsleitern die optimale Größe erreicht haben. Es gibt zum Beispiel, gab es mal eine Situation, da gab es zwei Büros in einem Ort in der Schweiz. Wir sind jetzt verteilt, Sie haben es gesagt, 15, 16, ich glaube, ich habe gerade den Überblick verloren. Wir haben eine zusätzliche, ich nenne es dann immer despektierlich, Filiale, es ist eine Niederlassung, in Florenz dazugekriegt. Herr Eberle hat durch seine Hochschultätigkeit Kontakte zu vielen Leuten, die dann sagen, komm, ich schließe mich eurer Struktur an und werden übernommen, gliedern sich an. Marseille ist jetzt gerade auch eröffnet worden von den damaligen Geschäftsleitern aus Paris. Auch eine Deutsche, die mit uns studiert hat.
Spannende Stadt. Ich war gerade mit der Bürgermeisterin da.
Ja, Partnerstadt.
Macht sich enorm, ja.
Ja, aber auch, glaube ich, nicht leicht. Aber auf jeden Fall eine interessante Geschäftsidee, wenn Sie so wollen, eigentlich das Wissen über Europa zu verteilen oder zu teilen mit vielen Leuten. Und Hamburg wurde vor 11 Jahren gegründet. Mein Vorgänger Tim Philipp Brendel, der vor einem Jahr in die Holding aufgestiegen ist, der hat hier die Aufbauarbeit geleistet und ich bin jetzt der Geschäftsführer.
Das Schöne ist, wenn Hamburger da sind, kann man noch besser über die Stadt sprechen. Sie kennen das immer, unserem Gespräch so vorgeschaltet, sind die 5 Fragen. Und da müssen Sie mir jetzt sagen, was Ihre Lieblingsstadt ist.
Ja, ich habe ja Ihre Podcasts gehört und habe gesagt, oh, alle sagen immer Hamburg. Das ist, glaube ich, selbstverständlich.
Langweilig.
Nein, ich bin sehr nordisch orientiert und ich würde also Kopenhagen und Stockholm also benennen, weil ich die dann doch noch einen Tick besser finde als Hamburg. Kommen wir vielleicht nachher dazu, weil ich finde die Bausubstanz dort sehr spannend.
Da müssen wir unbedingt nachher zu kommen, weil das ist, glaube ich, ein ganz spannender Gedanke. Also wenn wir jetzt so ein Ranking machen, bald haben wir auch eine große Grundgesamtheit, dann wird Kopenhagen eindeutig hinter Hamburg auf Platz 2 sein.
Ich habe jetzt für Platz 1 gesorgt.
Ja. Ihr Lieblingsstadtteil, da müssen Sie jetzt in Hamburg bleiben.
Ja, da bleibe ich in Hamburg. Als ich meiner Frau sagte, ich wähle Winterhude, sagt sie, oh, wie langweilig. Ich wähle den Teil von Winterhude, in dem ich mal gewohnt habe, in der Jarrestadt. Ich finde den auch aus Gründen, die ich vielleicht nachher mal benennen kann, finde ich einfach ganz großartig. Die Architektursprache dort und natürlich die Nähe zur Kampnagel. Das fand ich schon immer sehr gut und geglückt. Und wenn man die verschiedenen Stadien der Entwicklung in diesem Stadtteil gesehen hat, ich habe da in den 80ern gewohnt, meine Schwester in den 70ern. Das war
ich immer, in den 90ern.
Ja. Sehen Sie?
Können wir zusammen.
Ja, und es war wirklich interessant. Und was so eine Struktur und die einzelnen Wohnungen aushalten an Wandel, das ist auch ein wiederkehrendes Thema so bei der Architekturbetrachtung.
Ihr Lieblingsort hier in der Stadt?
Auch da bin ich ziemlich eindeutig. Das ist die Strandperle, die sich über 30 Jahre, glaube ich, oder 40 Jahre mittlerweile unverändert hält oder verändert hält, aber immer noch die gleiche Spannung besitzt, wenn man da sein Bierchen trinkt. Das finde ich schon sehr gut.
Ihr Lieblingsgebäude?
Da muss ich in die Moderne greifen. An der Elbe am Holzhafen, das Gebäude von Kees Christianse. Dieses B&L ist da drin. Das finde ich schon sehr treffend und an dem Ort einfach so gelungen, dass es von allen Seiten der Betrachtung eindrücklich ist und kommt auch dieser Architekturauffassung so von der Jahrestadt so ein bisschen entgegen. Nicht viel Schnickschnack, immer gleiche Fenster, aber einfach so gut ausformuliert mit ein paar spannungsreichen Öffnungen. Finde ich sehr gut. Das ist mein Lieblingsort.
Und jetzt dürfen Sie noch ein Haus abreißen. Und kommen Sie mir jetzt nicht mit grauer Energie und dass da nichts mehr abgerissen werden darf.
Nein, ich würde sogar ein Gebäude nehmen, wo man die Teile wiederverwenden kann. Und ich darf das auch sagen, ich würde ein Gebäude von meinem früheren Arbeitgeber Professor Schweger nehmen, die Überdachung zum Schauspielhaus am Hauptbahnhof, die ist derartig missraten. Ich glaube, Schweger würde es mir verzeihen, wenn ich da mit der Abrissbirne käme. Auch Gerd Kehler hat ja mal geschrieben, irgendwie, man muss mit architektonischer Blindheit geschlagen sein. Ich glaube, keiner im Büro wusste in den 80er Jahren, warum das so geworden ist. Korbbogen gegen so ein Dreigelenksbogen. Das ist einfach missglückt. Und die Funktion ist einfach auch nicht ausreichend. Und von daher erfüllt es architektonisch kein Wert für mich.
Das finde ich sehr schön, dass Sie quasi ein halbeigenes Gebäude abreißen. Hadi Tehrani hat hier sogar ein eigenes Gebäude. Ja. Weil sie abreißen wollen. Das zeugt von einer gesunden Selbstkritik, die die Branche manchmal vielleicht auch brauchen kann. Ich finde es ganz spannend, weil Sie es eben gesagt haben. Kopenhagen und Stockholm haben uns was voraus. Das ist ein Gedanke, der immer wiederkehrt. Versuchen Sie doch mal zu beantworten, was die uns voraus haben und woran das liegen kann.
Ich mache mal bezogen auf Kopenhagen. Also ich finde da die Tradition, diese gemäßigte Moderne aus den 30er, 40er Jahren, die ja bei uns durch eine dunkle Periode unterbrochen wurde, die moderne Architektur, die ist da sehr vorsichtig weitergeführt worden. Das beinhaltet bei vielen Bauten, ich nenne mal einen Namen, Kai Fisker, sie sind traditionell, aber doch modern, mit Öffnungen, mit Dingen, die die moderne Architektur ausmachen. Und dann gelingt so peu à peu die Transformation und jetzt aktuell die Gebäude, die rund um Kopenhagen entstehen, der Wohnungsbau, der ist einfach vorbildlich. Und da muss man nicht zu den Megastars von Bjarke Ingels greifen, sondern insgesamt eine hochwertige Qualität durch alle Gebäude durch. Ich war vorgestern in Aarhus, da bei dem Segel-Event und da genau dasselbe. Es ist einfach toll, was die Wagen auf der einen Seite und dann aber auch, wie sich die Planer mal zurücknehmen können oder die Bauherren, die gehören ja dazu.
Liegt das am Mindset? Also ist man mutiger da, weil die gesetzlichen Regelungen werden ja nicht so rasend anders sein?
Ich glaube, es ist gar nicht mutiger. Bei den Dänen habe ich den Eindruck, die haben mehr Verständnis für Formen gehabt aus der Tradition. Das holen wir jetzt, glaube ich, erst nach. So in der breiten Bevölkerung, auch für reduzierte, moderne Möbel, all das, was bei uns so seit 20 Jahren vielleicht en vogue ist, das gab es ja da schon in den 50er Jahren, auch aus einer Tradition heraus, ein relativ armes Land, was mit wenigen Mitteln was Schönes machen musste. Und das zieht sich durch die Designgeschichte durch. Und das ging dann bis hin in die Architektur und dann eben auch in eine vorsichtige Umsetzung, um sich von alten Dingen zu lösen. Und so sieht es jetzt da auch aus, also in den Wohnvierteln. Bisschen Mut, aber nicht zu viel. Also eigentlich so ein bisschen hanseatisch, ne? Nicht zu viel wagen.
Wobei das natürlich Hamburgs Chance wäre, ne? So ein bisschen als quasi Brückenkopf nach Skandinavien zu sagen, Wir nehmen also diese Einflüsse auch auf. Hat man ja in Hamburg auch immer wieder gesehen. Aber macht ja so ein bisschen das Beste aus zwei Welten draus.
Ja, wir haben mit Werkarchitekten aus Kopenhagen unser Büro Baumschlager Eberle, vor 2 Jahren muss das gewesen sein, den Wettbewerb für den Hauptbahnhof gemacht, durften wir mitmachen mit denen. Das war eine sehr spannende Auseinandersetzung mit den Kollegen. Ich habe es mir berichten lassen. Das Ergebnis kenne ich. Das ist im ersten Rundgang rausgeflogen, was eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass es ziemlich gut gewesen sein muss. Ich schilder das mal, wir haben einen Deckel über die Gleise gemacht und haben da eine große Spielwiese gemacht, so wie es in Kopenhagen üblich ist.
Also hier in Hamburg, für den Hamburger Hauptbahnhof.
Für den Hamburger Hauptbahnhof, ja, ja. Und in Aarhus ist das ähnlich, da ist ein Deckel über viele Gleise gemacht worden, unter eine historische Struktur. Und das hatten die Werkarchitekten angeregt, das war großartig, ist leider durchgefallen, am Denkmalschutz gescheitert. Von daher, da fehlt dann der Mut, fand ich, also als ich es gesehen habe, das war doch die Lösung. Nichts mehr dran bauen, sondern reinbauen und herrlich.
Jetzt im Architektursommer gibt es ja auch einige Alternativentwürfe zum Hauptbahnhof. Ich glaube übrigens,
Wir sind dabei.
Das ist gerade sehr interessant, weil wieder ganz viel Leserecho zu bekommen, dass da die letzte Messe noch nicht gelesen ist. Ah, also ist so ein bisschen mein Gefühl. Also das, was wir an hübschen Renderings gesehen haben, hat die Leute, glaube ich, nicht so überzeugt.
Ja, uns auch nicht, deshalb haben wir es anders gemacht. Aber es ist ja wirklich manchmal so, wenn man im ersten Rundgang rausfliegt, liegt man so daneben oder ist so, ich will nicht sagen gut, aber hatte man so eine abwegige Idee, dass davon lieber Abstand genommen wird.
Ich meine, mit Bahnhöfen kennen Sie sich ja aus, denn Sie haben ja auch in dem Wettbewerb um die Neubebauung in Diebsteich die Runde der letzten drei erreicht und dann mussten ja alle drei nochmal nachbessern und dann hat es dann nicht mehr für Platz 1 gereicht.
Da haben wir dann auch gegen Dänen verloren.
Ne? Ja, immer diese Dänen. Ja.
Die sind einfach gut, muss man konstatieren. Ja, die Geschichte kenne ich nicht genau, ich habe es aber auf Ihre Anregung, als wir telefonierten, noch mal ein bisschen recherchiert. Das war ein Tick zu elegant. Auf der einen Seite diese Hochhäuser, hat man mir
zwei
gesagt.
Zwei Bürotürme. So ein bisschen, also
auch sehr nordisch,
genau.
In der Sprache, ja.
Historisch.
Aber dann ich habe nochmal das Preisgerichtsprotokoll durchgelesen aus dem ersten. Das war zu zögerlich oder die Bahnhofserscheinung war nicht deutlich genug. Ja, mag sein. Aber schade drum. Ich finde, auch wenn man zu diesem Ansatz ungeteilter Meinung sein kann, Diebsteich ist jetzt ja nicht so der Ort, aber wenn man da schon einen Bahnhof plant, dann hätte er so aussehen können, finde ich. Aber
fällt es eigentlich schwer, wenn man so quasi in der letzten Runde rausfliegt, sich mit den neuen, dann gebauten auch so anzufreunden?
Ach nein, nein. Also dazu ist ja dieses Wettbewerbswesen viel zu, ja, wie soll ich sagen, auch von Zufällen belastet. Ich habe selbst mal an Preisgerichten teilgenommen. Und dann irgendwie ist dann so eine Stimmung, nach der du nun gerade nicht das Bild. Also das war ja eine persönliche Vorstellung vom Kollegen Brendel. Da weiß man ja, wer es ist. Nein, ich glaube, also man kann fair verlieren. Manchmal, oder wir ärgern uns natürlich schon oder fragen uns manchmal, warum ist jetzt die und die Schule, die beim letzten Wettbewerb vorne gelandet ist, warum ist die, wenn man es ähnlich transformiert hat, weil man ja nicht jeden Tag eine neue Idee hat, beim zweiten Schulwettbewerb dann völlig rausfällt, das ist manchmal nicht so zu ergründen. Und da liegt es dann oft an den Jurorinnen und Juroren. Und
eine Geisel,
die dann die das, ja, oder die dann vielleicht gerade den Wert in dem Moment für den Ort nicht erkannt haben.
Wenn wir über Ihr Büro hier in Hamburg reden, müssen wir eigentlich auch über Schwäger und Partner reden, denn das ist ja quasi gerade übernommen worden. Ne?
Ja, wir sind die Geschichte oder die Architektenwelt ist ja doch noch relativ klein und Herr Schwäger hatte sein Büro so ein bisschen abgebaut, hatte mich dann als alten Studenten vor 6 Jahren gebeten, doch nochmal die Geschäfte zu führen und dann kam der Kontakt zu Baumschlager Eberle zustande. Herr Eberle selbst hat irgendwie auch Kontakte mit Herrn Schwäger aus seinen Uni-Zeiten, als Herr Schwäger in Wien Professor werden soll. Also es gibt verschiedene Überschneidungen und Herr Schwäger war dann sehr froh, als Herr Eberle sich dann entschloss, uns aus der anderen, wir waren von einem anderen Ingenieurbüro gekauft, zurückzukaufen und uns zu integrieren, weil man brauchte, wir waren 12 Leute, die anderen waren, die Baumschlager Architektinnen und Architekten waren 16, so zu integrieren, weil wir in der Ausführung durch die Aufgaben, die Herr Schwäger in seinen letzten Jahren noch hatte, eben sehr viele in späteren Leistungsphasen der Architektur hatten. Das ist jetzt eine sehr spannungsreiche, aber spannungsfreudige Gemeinschaft und ja, macht viel Spaß. Und ich wurde dann gebeten, das noch ein bisschen zu führen. Ja, machen wir das mal.
Ja, bei Schwäger und Partner denken ja viele in Hamburg an einen Bau, der jetzt gerade auch Thema des letzten Podcasts war. Da haben wir uns nämlich über das ehemalige Gruner und Jahr Verlagsgebäude unterhalten, was nun ja ganz neu oder revitalisiert und doch in sehr neuen Erscheinungen irgendwie auftreten soll. Ist das auch so ein Gebäude, wo Sie sagen, da würde ich gerne irgendwie auch noch mal ein bisschen so einen Blick drauf werfen, weil es ja auch aus der Tradition des Hauses kommt?
Ja, auch da muss man ja ehrlich sein. Das war ja ein Entwurf vom Professor Steidle und Büro Schweger durfte dann als lokaler Player und Zweitplatzierter, hat Familie ja wahrscheinlich dann gesagt, komm, dann die Münchner können in Hamburg nicht bauen. So. Und dann haben die ja, das ging ja lange, bis 89, glaube ich. Ja, wir hätten da gerne mitgespielt, bin ich ehrlich. Wir hatten mit dem Nachfolgebüro von Steidle, Kiesler, hatten wir vor 4-5 Jahren vor dem Verkauf an Tishman Speyer, denen das ja jetzt gehört, hatten wir auch so einen Vertrag, dass wir da mit entwerfen, umplanen.
Mit der Stadt dann, ne?
Mit der Stadt, ja. Und die Stadt hat jetzt dann ja an Tishman Speyer verkauft. Und da sind wir jetzt raus. Ich glaube aber, die Kollegen von Kiesler, Steidle machen das. Und die werden das gut machen. Also da braucht es uns nicht. Aber ist ein schönes Gebäude. Viel trauriger war ich, das ist jetzt hier nicht so weit von Ihnen, den Gänsemarkt abgerissen worden.
Sie nehmen meine nächste Frage voraus. Ja, nee, kein Problem. Das ist ein Gespräch.
Ja, ja, und da wurden wir lustigerweise von der Signa, darf man ja sagen, wem es gehört.
Also die alte Gänsemarktpassage, ja, die jetzt das Haus nicht gleich parat haben. 79, glaube ich, fertiggestellt, damals also gefeiert. Ja, und heute schon wieder abgerissen.
Schon wieder abgerissen, fast nachhaltig abgerissen, darf man sagen, denn das Stahlskelett, das ist ja richtig einfach demontiert worden. Wenn man da mal zugeguckt hat, da hat man gedacht, naja, so kann man ein Haus tatsächlich auch abreißen. Nein, das ist, ich finde es schade drum, weil, ich habe es der Signa auch gesagt, gleichwohl wollten die uns als Bauleitung für den Abriss und für den Neubau haben, so als faire Geste, fand ich ganz nett. Wir kamen dann aber nicht zusammen. Aber das ist, also nach 40 Jahren, nicht? Oder 45 Jahren, das ist eigentlich zu früh für ein Gebäude. Und jetzt konnte man über die grüne Farbe streiten, die zum Hamburger Abendblatt ja passte, aber das war ja früher ihr Abendblatt-Pavillon, ne?
Ja, ja, genau. Also man muss sagen, am Gänsemarkt ist ja sowieso irgendwie ein ganz faszinierender Platz, der eigentlich in den letzten Jahrzehnten nie so funktioniert hat. Denn wenn man sieht, was da alles wieder niedergerissen und neu aufgebaut und dann wieder niedergerissen wurde, weil auch direkt neben der Passage das Kino war ja ein Neubau, der erst aus den 90er Jahren stammt, der auch schon wieder gefallen ist.
Ja, das ist. Also ich finde diese Abreißerei, naja, kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu.
Glauben Sie, dass sich da jetzt was ändert? Weil es ist ja das eine, darüber zu reden und das andere ist zu machen, weil dafür, finde ich, wird in der Stadt noch relativ viel abgerissen.
Ja, das finde ich auch eindeutig. Es wird viel abgerissen. Wir erleben es jetzt aber gerade mit dem Bauherrn, den ich eben benannte, für die Gänsemarktpassage. Da haben wir in Berlin einen Wettbewerb gemacht. Jetzt komme ich mal wieder auf unsere Organisation europaweit mit unserem Lustenauer Büro, weil die gerade Entwurfskapazitäten hatten. Da haben wir in Berlin ein Karstadt-Gebäude umgenutzt. Und da war die ganz klare Vorgabe, an den Rohbau geht ihr nicht ran. Die Fassade, weg damit, die war nix.
Das ist eine alte Kassettenfassade aus den 60er Jahren.
Oder so Betonzeugs, wie es auch in Eimsbüttel steht.
Ach.
So ein, eigentlich genau das gleiche Gebäude.
Also so ein Hauch Brutalismus.
Ja. Und da gibt es von Bauherrnseite jetzt die Vorgabe, nein, macht ihr nicht. Auch sicherlich aus politischen Gründen, aber auch weil man erkennt, dass 30% des Gebäudes noch mal weiter benutzbar sind, auch wenn es ein bisschen komplizierter ist. Denn die 30% müsste ich ja sonst neu errichten. Nicht? Und 30% ist ungefähr der Rohbau.
Jetzt mal Hand aufs Herz, fällt das dem Architekten eigentlich schwer? Weil natürlich ist man dann deutlich eingeschränkter, wenn man die Altsubstanz übernehmen muss.
Na, also bei so einem Kaufhaus nicht. Das sind, ja,
beim Kaufhaus nicht, aber...
Aber sonst, aber das ist schon auch eine Herausforderung immer wieder. Und nein, das also muss man nicht, man muss nicht neu bauen. Man kann sich da schon auch viele schöne Dinge einfallen lassen, wenn eine Tragstruktur stehen bleibt. Anders ist es, wenn ich eine Fassade erhalten muss. Schweger hat ja mal das Gebäude gegenüber vom Chilehaus, wie heißt es? Fällt mir jetzt nicht ein. Mal saniert und dann die Geschosshöhen angepasst. Und die Fassade blieb stehen. Das ist dann ein bisschen schwieriger, finde ich. Also das macht dann auch nicht wirklich Spaß, weil die Erscheinung bleibt so, wie sie ist, aber man hat noch ein bisschen Funktionen geändert.
Wenn man von Baumschlager Eberle spricht, dann denkt man eigentlich immer, oder nicht jeder, aber viele denken an diesen Prototypen der in Lustenau steht, das 2226, ein Bürogebäude. Und jetzt kommt's für die, die es nicht kennen, was ohne Heizung, ohne Lüftung und ohne Kühlung auskommt und deshalb der Name trotzdem immer zwischen 22 und 26 Grad warm ist.
Ja, das ist dem Wunsch von Herrn Eberle folgend, als Experimentalbau vor 10, 12 Jahren geplant worden. Vor 10 Jahren ist es fertig geworden, weil Herr Eberle eigentlich in seiner, Herr Eberle ist jetzt 70 geworden letztes Jahr, sich immer geärgert hat, dass immer mehr Geld und auch Aufwand in die Haustechnik ging, aus verschiedenen Interessen, die man jetzt benennen könnte. Aber es wurde mehr Lüftung reingebaut, mehr Kühlung und auch das Budget eines Hauses war, früher war das so ungefähr 21-22% für die Haustechnik. Jetzt kommen wir langsam an die 30% ran, manchmal drüber. Und hat gesagt, ich baue mal ein Haus, was so auf ganz alte Prinzipien der Speicherung zurückgreift. Wenn es draußen kalt ist, mache ich die Fenster zu und lasse die Menschen, alle von, ja, jeder von uns, jetzt wir beide wahrscheinlich, ich ein bisschen mehr, 110 Watt in der Stunde abgebe, sonst so zwischen 80 und 100. Und die erzeugen so viel Wärme mit den Computern, mit den Leuchten, dass wir das Haus von innen warm kriegen. Nicht gleich morgens um 7, wenn wir vorher auf 0 Grad waren und das Haus nicht benutzt haben. Aber der Gedanke, es regelt sich selbst und speichert die warme Energie. Und im Sommer umgekehrt, wenn man eine Nachtauskühlung erzeugt, auch das gibt's in Hamburg, Kühldecken, die sind noch unterstützt, aber auch einfach speichernde Decken. Und damit kann man das Haus betreiben. Und das ist jetzt 10 Jahre belegt.
Wirklich. Und wie ist da das Mikroklima, wenn Sie da arbeiten? Sagen Sie, toll. Wow?
Ja, es ist wirklich, es sind 3 Meter hohe Räume, ohne abgehängte Decken, ohne Pappe an der Wand, nur massive Bauteile und die.
Und trotzdem nicht dunkel, ne? Also es sind ja, nein, die Mauern sind dick, aber es sind trotzdem keine Schießscharten.
Ja, und die Mauern sind aber so, oder die Fenster sind so angeordnet, dass wenn die Sonne scheint und erwärmend reinscheinen würde, dann ist ein, durch die tiefen Leibung wird ein Großteil der Fenster verschattet. Das wird simuliert im Entwurfsprozess. Und wenn es zu warm wird, sind Regulatoren da oder Messstellen, die sagen, jetzt wird es zu warm, jetzt öffnet sich das Fenster. Und wenn es wieder unter 26 Grad geht das wieder zu. Gleichzeitig auch noch eine CO2-Überwachung, wenn die Leute müde werden, weil sie nicht gelüftet haben. Auch dann geht das Fenster auf. Natürlich, jetzt ich höre schon den Einwand, man kann das alles übersteuern und der Nutzer darf trotzdem selbst bestimmen. Also wir sind nicht Sklave der Technik in dem Haus, sondern wir dürfen es bestimmen. Oder wenn man abends vergisst aufzumachen, dann geht es im Sommer eben auf. Die Nächte in Vorarlberg sind 15, 16 Grad. Ja, und so funktioniert das Haus prima.
Aber das muss dann quasi im Betrieb total günstig sein, das Haus, oder? Abgesehen von den Sensoren? Weil wenn man keine Heizung und keine Lüftung braucht, bei den Energiepreisen, die wir gerade haben,
würde ich ja sagen, Chapeau. Wir versuchen das, oder nicht, wir versuchen es, wir haben es jetzt bei einem nicht ganz unbekannt, darf man den Namen nennen, städtischen Bauherrn, Sprinkenhof. Für die haben wir jetzt ein Gebäude für die Polizei simuliert. Natürlich kommen dann noch andere Parameter. Was ist, wenn jetzt diese Klappe aufgeht, die geschosshoch ist am Fenster, kann da einer reingreifen oder Sicherheitsbedürfnis? Das kann man ja alles regeln, aber die Springen lassen sich darauf ein aktuell und wollen so ein Gebäude wohl bauen.
Das wäre jetzt mich meine nächste Frage, weil die ganze Welt schaut nach Lustenau, nach Vorarlberg und sagt, wow, globales Leuchtturmprojekt. Nur, dass es jetzt überall aufgegriffen wird, sehe ich nicht.
Da wir haben schon
wir immer mehr Technik in die Häuser, oder?
Also oder 22, 26, was ja eine Tochtergesellschaft von unserer gesamten Firmengruppe ist, die haben schon, stellen fest, dass es Nachahmer gibt, die so sich das Buch im Handel kaufen oder die Informationen beziehen und das auch anbieten. Was unser Projekt auszeichnet, ist, dass wir diese Steuerungssoftware und das ganze Management haben. Aber Sie haben recht, es nimmt zu, wir kriegen viele Anfragen. Wir müssen leider Wohnungsbauer immer enttäuschen und sagen, da trauen wir uns noch nicht so ganz ran, wir sind auf dem Weg.
Warum?
Wenn wir beide arbeiten gehen und nicht im Homeoffice sind, geben wir keine Wärme in dem Haus ab. Und das geht den meisten Familien so, dass wenn die aus dem Haus gehen von 8 bis 16, 17 Uhr, dann erfolgt 9 Stunden kein Wärmeeintrag. Und von daher wir haben 2, 3 Wohngebäude gebaut. Das funktioniert. Funktioniert mit einem Backup für den Fall, es doch mal zu kalt wird, weil die Sonne nicht genug eingestrahlt ist, die Menschen zu lange weg waren, dann wird elektrisch nachgeheizt, aber der Strom kommt oben aus der Photovoltaikanlage. Mhm. Also wir gehen da sehr offensiv mit um jetzt. Klar, das ist eine Marktchance. Nicht?
Da muss man zwischendurch Leute reinholen zum Warmwohnen. Früher gab es ja auch Menschen, die trocken wohnen mussten.
Schöne Idee, ja. Oder die Wohnungen stärker belegen überhaupt.
Ja, aber mal Spaß beiseite. Wie muss man sich das denn vorstellen? Sind denn die Gestehungskosten viel höher? Also ist die Technik und vor allen Dingen also auch die Baumaterialien, die man verwendet, denn so viel teurer, dass es nicht auch für einen Investor einfach naheliegend ist zu sagen, wir müssen solche Bürobauten bauen?
Ja, also die Erstellungskosten sind aufgrund der nicht vorhandenen Heizung, Lüftung und Kühlung, wenn es ein Bürobau ist, haben wir am Anfang oder wurde am Anfang immer gesagt, naja, das sind 10-15%. Das haben wir nicht ganz erreicht, muss man ehrlich sagen. Aber es sind schon Einsparungen. Die Einsparungen sind aber eigentlich in den Betriebskosten viel stärker. Da rechnen wir ja über 20, 30 Jahre, bis es dann nach 40 Jahren abgerissen wird. Soll ja nicht. Aber die Technik und Wartungskosten sind eminent geringer. Ich finde so vom Psychologen oder vom Gefühl her, mag ich mir immer nicht vorstellen, was in diesen ganzen Lüftungsleitungen so drin liegt, wenn der Bauherr oder der Gebäudeeigentümer vielleicht mal eine Wartung vergisst. Das ist eigentlich, möchte man das nicht wissen. Sie sehen es ja an dem Badlüfter, was da schon zu Hause.
Das stimmt, ja. Die Farben und.
Von daher ist es einfach ein deutlich einfaches Bauen und das war Herrn Eberle wichtig. Und die dickere Wand, die 70 Zentimeter stark ist, innen speichernd, außen isolierend, das ist ein Poroton-Wärmeziegel, der speziell dann für uns entwickelt wurde von der Industrie. Das sind keine Mehrkosten, das ist so wie wenn sie normal bauen. Aber es ist gut angewendet. Natürlich die Fenster, die Technik kosten ein bisschen was, von daher ist der Kostenvorteil da dann schon wieder ein bisschen kompensiert. Also wir haben Zahlen, da reden wir von 10% bei der Erstellung, die besser sind. Aber 10% auf Quadratmeterpreis Gestellungskosten, das ist ja schon mal
was. Wollte ich kurz sagen. Was ich interessant finde, ist, wir haben ja inzwischen Zertifizierung und gucken, jedes Gebäude muss überhaupt hohen Anforderungen genügen. Warum hat Hamburg eigentlich nicht geschafft, zum Beispiel ein neues Viertel zu bauen, einfach mit der Anforderung, das, was wir in Lustenau sehen? Also wie es erreicht, ist uns egal, aber versucht mal was. Also ist die Branche manchmal zu wenig experimentierfreudig?
Ich habe ja mal eine Zeit lang auf Seite der Investoren gearbeitet. Ich habe vorhin ein Gebäude erwähnt, unten an einem Holzhafen. Ich habe mich so in diese Gedankenwelt mal 10 Jahre eingearbeitet, war auf der bösen Seite der Macht, haben meine Kollegen immer gesagt. Da habe ich schon gelernt, dass natürlich mehr als Innovation oder Bereitschaft, was Neues zu machen oder auch mal quer zu denken, dass natürlich ganz stark auch Haftungsfragen beim Verkauf, beim Betrieb erfolgen. Und dieses 22-26 ist ja eine deutsche Rechtsprechung. Wenn es in der Bude zu warm ist hier bei Ihnen, dann dürfen Sie zum Vermieter gehen und sagen, hier, das geht aber nicht, meine Leute können nicht arbeiten. Nicht? 26 Grad ist Maximum, die dürfen eine Stunde eher nach Hause. Genauso unter.
Hitzefrei.
Ja. So, ja, wirklich, das ist ja so. Und das war immer, haben wir gefürchtet, wie der Teufel das Weihwasser, haben die Kühlanlagen in Shoppingcentern auf redundant ausgelegt, damit es bloß nicht über 26 Grad geht und der Mieter kommt und die Miete mindert. Und da Zwänge versteht man, aber sie sind natürlich hinderlich für, wie Sie sagen oder fragen, ein Quartier mit neuen Ideen und oder mit auch reduzierten Ideen, muss man ja sagen. Im schlimmsten Falle ist das Haus auch mal 26 Grad oder 27 Grad warm. Aber
sind das nicht viele Gebäude? Ich meine, ja. Wenn wir in Hamburg unsere Glaskuben anschauen, da sehen wir ja ganz oft, dass die Leute da verschwitzt rauskommen.
Ich kenne da eins, was nicht wie funktioniert hat. Ja, aber es hat, ja, war.
Aber das ist wieder der Punkt, wo wir am Anfang waren. Manchmal sind die Hamburger vielleicht auch nicht mutig oder innovativ genug, oder?
Ja, ob es die Hamburg. Ich glaube, das ist der ganze. Architektur entsteht ja aus so vielen Beteiligten. Ich erwähne eben die Bauherren. Und nur wenn alle wirklich so ein gemeinsames Interesse haben oder auch mal was gemeinsam wagen und nicht die Ideen von wir Planer sind ja auch nicht allwissend. Wir gucken vielleicht mehr rum und gucken nicht auf den Mietvertrag, sondern sagen erstmal, oh Mensch, wir haben ein Gebäude gesehen, das wäre doch was, das könnte jetzt ein Beitrag sein. Oder so wie Herr Eberle, man muss sagen, das Bürohaus hat er für sich gebaut, das gehört ihm. Wenn es nicht funktioniert hätte, hätte er sich selbst die Miete nicht bezahlt.
Das ist der Vorteil, ja.
Das macht die Sache deutlich einfacher, wenn man da so entspannt sein kann. Aber ich glaube, nein, ich würde nicht sagen, die Hamburger sind nicht innovativ. Es ist alles ein bisschen, ja doch, vorsichtiger, das kann man, glaube ich, sagen. Ja.
Auf der Website habe ich irgendwie so einen Dreiklang gefunden, mit dem sich Ihr Büro quasi zu Hause fühlt. Authentisch, methodisch, poetisch. Verraten Sie noch mal, was ist denn die Poesie der Architektur?
Da musste ich mich jetzt auch dran gewöhnen, an diese drei Überschriften. Also ich sage, das Methodische ist das Einfachste. Wir arbeiten sehr strukturiert, wie viele Architekturbüros. Auch das so entspricht so den 30 Jahren Bürogeschichte, mit sehr fast schematisierten Abfragen beim Bauherrn, um wirklich zu erkennen, lieber Bauherr, was willst du eigentlich? Wir machen einen Vorschlag, dokumentieren. Das ist das Einfachste, das strukturierte Abarbeiten, sage ich mal so, sollte das Einfachste sein. Poetisch, ja, wir versuchen einfach jedem Projekt so ein eigenes Wesen zu geben. Es gibt ja in der Speicherstadt ein Frühwerk, da hat auch Carlo Baumschlager noch mitgearbeitet, dieses weiße Glashaus, was da mitten am, wie heißt der Platz, da, an der, dahinter ist die Schule. Das ist von
also schon Hafen City dann.
In der Hafen City, ja. Gegenüber von dem
Chipperfield-Bauer.
Gegenüber von dem Chipperfield-Baum.
Doch, dann ist Sandor Park, ne?
Ja, Sandor Park, genau.
Jetzt haben wir's.
So. Und das wurde da so herausentwickelt. Und wenn wir Wohnungsbau machen, suchen wir immer auf der einen Seite den Ort, deshalb auch wieder die lokalen Kenntnisse. Auch wenn man jetzt so unser Buch durchblättert von den letzten 10 Jahren, da kommt natürlich einiges immer wieder. Ähnliche Grundrisse, weil die einfach funktionieren und die passen einfach an Zweifamilienhaushalt, an Singlehaushalt. Die sind leicht umzubauen. Und das Poetische ist schon so die Erscheinung, weil uns ist auch wichtig, die Funktion ändert sich innerhalb von 20 Jahren immer wieder. So gibt es Erfahrungswerte. Die stadtprägende Gestalt, die bleibt aber meistens 100 Jahre. Es gibt Ausnahmen. Und so dazwischen bewegen sich all die anderen. Die Nutzung dauert, 30 Jahre vielleicht. Das ist, und da versuchen wir, die äußere Erscheinung wirklich so zu entwickeln, poetisch zu entwickeln, dass sie was mit dem Stadtraum zu tun hat und dem Stadtraum auch eine eigene Identität geben.
Wie poetisch ist denn die Hafen City geworden?
Oh, das habe ich befürchtet, dass Sie das fragen.
Tut mir leid.
Also, ich habe das ja von Anfang an miterlebt. Ich kann das auch immer an so verschiedenen, als die Skizze von Volk wie ein Markt veröffentlicht wurde, war ich gerade mit meinem ersten Sohn irgendwie im Urlaub und habe die Skizze im Spiegel gesehen. Fand mir toll. Ich habe selbst eine Diplomarbeit über das Überseequartier, die erste Kehrwiederspitze gemacht bei Herrn Schweger damals. Ich finde, die Hafen City leidet in der Frühphase auf dem, was ist das, Sandtorkai, waren die ersten, das andere ist dann, da wurde der neue Wohnungsbau dann entstand, fand ich ein bisschen zu abwechslungsreich wieder. Jetzt, das war so Doktrin auch von Egbert Kossack meines Wissens noch. Alle 30 Meter neuer Architekt, damit es bloß nicht dem Argument Monotonie irgendwie anheimfällt.
Das ist ein bisschen zuartig, ne?
Ja, und so jetzt da hinten wird es dann manchmal ein bisschen sehr, sehr kräftig wieder, so der Mittelweg. Aber insgesamt ist das eine ganz geglückte Sache, trotz allem. Auch wenn ich vorhin von Kopenhagen redete und sagte, da ist es dann noch ein bisschen schräger, aber da gibt es auch ein paar Dinge, die sind dann so schräg, das ist dann auch wieder zu viel. Also die Hafen City muss ich nicht verstecken. Ein paar Gebäude von APB, das ist eine am Sandtorkai, die ist mit den Holzlamellen, eins der Frühwerke, finde ich nach wie vor toll. Also muss man sich nicht verstecken als Büro.
Und braucht die Hafen City den Elbtower?
Das ist mein Auftraggeber.
Dann ja.
Ja, unbedingt. Nein, also gut, ich sagte ja, wir haben für Siegner gerade einen Wettbewerb gehabt. Ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass das wirtschaftlich zu betreiben ist. Aber das ist sicherlich ein ganz interessantes Bauwerk vom Kollegen. Und den Mut muss man haben. Ich habe damals...
Sehen wir wieder am Anfang, ne? Hat Hamburg genug Mut? Da hat es mal Mut da, und da sind auch wieder alle am Mäkeln.
Ja, nein, ich möchte auch nicht dran rummäkeln. Ich finde, das können wir da auch vertragen in der Höhe. Und ich hoffe, dass das durchgehalten wird. Wenn ich da vorbeifahre, bin ich immer schon erstaunt, wie hoch die sind.
Das geht echt fix.
Ja, ja, ja. Also tolle Sache. Die Zeit wird es zeigen, ob es zu vermieten ist. Aber eigentlich, man hat das bei den Munzburg-Türmen damals auch gefragt. Nicht? Also, und die stehen immer noch. Alles gut.
Ja, wir sind gespannt. Das ist ja das Schöne an unserem Podcast. Wir begleiten ja auch die Stadt in ihrem Wachsen und Werden und werden uns sicher noch das ein oder andere Mal darüber unterhalten. Für ja heute, Herr Heubel, vielen Dank, dass Sie dabei waren und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.